Da sind wir schon wieder mit dem ersten Sportpodcast des Tages.
Ja, und wir schauen darin auf drei Steineschmeißer beim DFB.
Uiuiui, wir hören Julian Nagelsmann vor dem fast schon Schicksalsspiel der Bayern gegen Salzburg heute Abend.
Wir sprechen über die Sad Devils von Manchester United.
Und wir erinnern an auch was ganz Trauriges, ein Formel-1-Fiasko von vor 25 Jahren, das sich wahrscheinlich so heute nicht mehr abspielen würde.
Schönen guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Uiuiuiuiui. Freitag ist Präsidentenwahl beim Deutschen Fußballbund und jetzt gibt es da schon wieder Ärger im Verband, denn die drei Ex-Präsidenten, also Zwanziger, Keller und Grindel, die haben sich jetzt zusammengeschlossen und machen Politik gegen Interimspräsident Rainer Koch. Der dürfte keine Zukunft mit einem neuen Präsidenten im DFB haben. Nur ohne ihn könne es einen echten Neuanfang geben, sagen die.
Daran könnte sogar was dran sein, aber trotzdem, also diese drei, Grindel, Keller und Zwanziger, die sind jetzt eigentlich die letzten, die überhaupt mit Steinen schmeißen dürfen, denn alle drei, die mussten beim DFB ja aus guten Gründen gehen, hätten jetzt vielleicht lieber schweigen sollen, haben sie aber nicht und nun wirken sie, zumindest für mich, wie etwas verbitterte alte Männer, die ja so ein bisschen auch ihrer verlorenen Macht hinterher trauen oder noch ein bisschen mehr.
Naja, die drei leisten mit ihren Worten gegen Koch ja nun auch Wahlhilfe für den Präsidentschaftskandidaten Peter Peters. Der tritt gegen Bernd Neuendorf an.
Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Also die drei wollen Koch raushaben, wollen Neuanfang dadurch ermöglichen, setzen aber jetzt irgendwo auf Peters, der ja auch schon seit Jahren in den Spitzengremien des DFB da mit drin ist. Also wenn Peters am Ende Präsident werden sollte, wäre das ja auch kein Neuanfang, zumal ja auch von vielen Seiten dann auch an seiner Kompetenz als Kandidat gezweifelt wird. Aber Koch, der wollte sich ja dann sowieso eigentlich eher in die zweite Reihe zurückziehen.
Ja, ja, und ein wirklicher Neuanfang wäre wahrscheinlich eher dann gemacht, wenn eine Kandidatin zum Beispiel der Frauenbewegung das Ganze machen würde. Aber die haben sich ja wohlweislich aus dieser unwürdigen Auseinandersetzung jetzt auch längst zurückgezogen.
Tja, und somit müsste man im Sinne eines Neuanfangs wohl darauf hoffen, dass am Ende Bernd Neuendorf zum Zuge kommt und er sich dann auch von Koch emanzipiert und tatsächlich einen Neuanfang beim DFB bewirkt. Also die Wahlkampfhilfe der verbitterten drei, so nenne ich sie mal, die wird auf jeden Fall, ich glaube, das können wir sagen, Peters sicherlich eher weniger bringen.
Ja, und man muss eben auch sagen, gerade was dieses ganze Wahlprozedere angeht und auch die Vorbereitung dieser Wahlen, also der klassische Wahlkampf, da setzt man ja immer auch als Kandidat immer auf die Landes- und Regionalverbände und auf die Präsidenten dort. Und weil wir schon dieses unwürdige Spektakel jetzt der drei Ex-Präsidenten ansprechen, also die Konferenz der Landes- und Regionalverbände der Präsidenten, die haben sich also in einer Erklärung gegen diese drei ehemaligen Präsidenten ausgesprochen und haben gesagt, sie spaltet und beschädigt die Gemeinschaft aller Vereine, der Landesverbände und des DFB, denn es würde da nur um die Beschädigung des Menschen Rainer Koch abzielen. Das können wir so auch nur unterstreichen an dieser Stelle. Also das kann man sich an der Stelle wahrscheinlich sparen.
Stand jetzt aktuell.
Da werden wir aber ja richtig sportlich nach dem mageren 1:1 aus dem Hinspiel. Da heißt es für die Bayern heute Abend im Champions League Rückspiel des Achtelfinals gegen Salzburg. Alles oder nichts.
Ja, denn für die Bayern steht mehr als nur der Einzug ins Viertelfinale auf dem Spiel. Die ganze Saison ist in Gefahr. Verlieren verboten heißt mal wieder das Motto bei den Bayern.
Ja, und auch das Motto für Julian Nagelsmann, denn wenn das jetzt tatsächlich schief gehen sollte gegen Salzburg, dann wäre seine erste Saison bei den Bayern gleich eine richtig verlorene Saison, denn nur zum 10. Mal Meister werden, das wissen wir ja alle, das reicht in München einfach nicht, weiß er auch selbst.
Wenn es nicht positiv ausgeht, dann ist es jetzt keine besondere Saison, ja, bis dato, da brauchen wir nicht drum herum reden. Es ist als Bayern München so und den Anspruch habt natürlich auch ich selber.
Aber das gilt ja nicht nur für ihn, denn nicht nur er ist neu, sondern auch Oliver Kahn als Vorstandschef, da wäre das ein ziemlich mieser Start und auch die Einkaufspolitik von Braco Salihamidžić müsste dann ja nochmal richtig auf den Prüfstand gestellt werden.
Ja, dann würden richtig unangenehme Fragen wohl unweigerlich kommen müssen und daher ruhen Nagelsmanns Hoffnung darauf, dass jetzt in diesem Make-or-Break-Spiel heute Abend dann das Mir San Mir auch mal wieder rauskommt.
Da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass jedem Spieler bewusst ist, die ja dieselbe Zielsetzung haben wie der Gesamtverein oder der Trainer.
Die Bayern hoffen natürlich, dass Manuel Neuer hinten bei den Kontern die wirklich wackelige Defensivarbeit bei den Bayern hinten stabilisieren könnte. Im Zweifel bringt er sich eben selbst ein und ist ein weiterer Abwehrspieler. Er ist ja praktisch ein spielender Torwart und wie es sonst nur ganz, ganz wenige gibt. Denn also das ist eine unnötige Gefahr, die da hinten auch immer entsteht. Und vorne brauchen sie etwas mehr Durchschlagskraft. Sie haben ja Chancen, aber sie treffen das Tor nicht. Und dazu mahnte Nagelsmann dann natürlich auch nochmal.
Wenn du einen Levi in der Mannschaft hast, der diese Torgefahr hat, dann ist es immer ratsam, ihm viele Bälle zu geben, weil er einfach sehr viel Tore schießen kann und aus Situationen nur dann was kreieren kann, wenn er auch Situationen hat. Und er hatte im Hinspiel schon sehr viel Raum und hat aber dafür dann insgesamt zu wenig Bälle bekommen. Das haben wir nochmal thematisiert, auch trainiert. Aber es wird jetzt nicht nur auf den Levi ankommen, sondern natürlich auch auf die Laufwege drumherum, auf die Unterstützung der anderen Offensivspieler, dass er vielleicht auch Raum kriegt.
Und dann sollte es schon klappen, vor allem wenn die Bayern dann gegen die doch Corona-geschwächten Salzburger das Tempo von Beginn an hochhalten können und sich eben nicht wieder in deren Anfangseuphorie überrumpeln lassen und dann schnell in Rückstand geraten.
Top und Flop.
Top des Tages ist Annalena Forster. Die hatten wir gestern hier ja schon im Interview und jetzt ist sie unser Top des Tages, denn sie hat nach ihren 2 Silbermedaillen in der Superkombination gestern das erste deutsche Paralympics-Gold 2022 geholt und das in wirklich beeindruckender Manier im abschließenden Slalom. Da holte Forster nämlich mehr als 6 Sekunden Rückstand auf und gewann letztlich mit 0,77 Sekunden Vorsprung. Echt Wahnsinn.
Flop des Tages ist David Wagner, denn der ist ab sofort nicht mehr Trainer der Young Boys Bern. Denn der liegt als Tabellenzweiter, immerhin Tabellenzweiter, aber 15 Punkte hinter dem Tabellenführer FC Zürich zurück. Young Boys brauchen daher dringend neue Impulse, sagt man im Verein zur Begründung für diese Trennung.
Stand jetzt aktuell.
1:4 gegen den Stadtrivalen. Oh Mann, im Derby. Das war eine heftige Abreibung für Manchester United gegen City. Und na klar, das sorgt für Gesprächsstoff. Natürlich nicht nur in Manchester. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Kritik an Ralf Rangnick immer lauter wird.
Ja, die englische Presse hat da kein gutes Haar an der Mannschaft gelassen. Sad United, Damned United, das waren zum Beispiel Schlagzeilen. Und vor allem TV-Experte Roy Keane, der hat bei Sky Sports mal so richtig auf Manchester United eingedroschen.
United hat aufgegeben und das in einem Derby, in jenem Spiel, unverzeihlich, sagt Keane und nannte den Auftritt einiger Spieler beschämend. Er meinte sogar, die sollen nicht mehr für United spielen. Namen hat er allerdings nicht genannt. Was hat ihn da genau auf die Palme gebracht?
Ja, vor allem die zweite Hälfte des Spiels, da fiel United nämlich komplett in sich zusammen. In der ersten Hälfte, da hatten sie es ja noch wenigstens einigermaßen mitspielen können. Da war das zwar keine Augenhöhe, aber trotzdem, da waren sie im Spiel. Aber nach der Pause, das ist schon verheerend gewesen, was da passiert ist. United komplett zusammengebrochen in der Schlussviertelstunde. Die Statistik weist da gerade mal 8% Ballbesitz aus. Also, kannst ja mal umrechnen, die hatten vielleicht 2 Einwürfe oder so.
Ja, es ist schon grausam, aber man hat natürlich auch in vielen, vielen anderen Spielen schon gesehen, bei großen Mannschaften, dass die auf einmal völlig von der Rolle sind und dann wirklich einbrechen, aber das will natürlich da auch keiner hören. War das eine Momentaufnahme nur für dieses Spiel? Denn insgesamt liest sich ja die Rangnick-Bilanz in 14 Ligaspielen gar nicht so verheerend. 7 Siege, 5 Remis, ja, 2 Niederlagen, aber eben auch nur 2.
Ja, vordergründig jetzt nicht so schlecht, das stimmt, aber man muss ja auch sagen, das ist trotzdem nicht das, was United will, was die Ansprüche von United sind. Die wollen zur Spitze gehören, ist doch klar. Und jetzt waren bei diesen Remis ja auch total unnötige dabei gegen Kellerteams wie Burnley oder Watford. Und nach diesen Spielen ist dann sofort das Kritikerpersonal wieder auf den Plan getreten, denn man muss ja auch sagen, mit solchen Ergebnissen ist United eben von der Spitze meilenweit weg. Und selbst das Minimalziel Champions League Qualifikation ist aktuell, stand jetzt, in echt höchster Gefahr. Und Champions League Quali, das ist ja nun mal das absolute Minimum, was Rangnick eigentlich erreichen sollte. Also daher kann man wohl jetzt schon mal davon ausgehen, dass er ab Sommer höchstens noch als Berater ran darf, wie ursprünglich ja sowieso vorgesehen war, aber definitiv nicht mehr als Trainer.
Ja, gucken wir mal auf die Ausgangslage für die entscheidenden Wochen, die jetzt kommen. Es ist nämlich extrem heikel. Stand jetzt sind sie Liga 5. Da haben zwar nur einen Zähler Rückstand auf die Königsklasse, aber das täuscht eben auch.
Ja, genau, denn United hat schon 3 Spiele mehr absolviert als der 4. FC Arsenal und dazu sind sie ja auch noch aus allen nationalen Pokalwettbewerben raus, also das liest sich schon sehr desaströs.
Ja, aber der letzte Strohhalm, in der Champions League können sie noch was holen. Die Ausgangsposition ist nach dem 1-1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid ja nicht ganz so mies.
Nee, das nicht, aber mit so einer Einstellung und Leistung wie gegen City, also da sage ich mal no chance. Also auch, und wenn dann noch die Gerüchte stimmen, dass die Stimmung in der Mannschaft sowieso ziemlich mies sein soll und dann auch noch Cristiano Ronaldo offenbar sauer über seine Nichtberücksichtigung gegen City einfach abgereist ist, ja dann Prost Mahlzeit. Er soll ja offiziell auch angeschlagen gewesen sein. Am Hüftbeuger soll er was haben, aber Roy Keane glaubt das nicht und man muss auch sagen, klar ist Ronaldo und dieses laufintensive Rangnick-System, das passt sowieso nicht so richtig.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 8. März 1971, da stieg der Boxkampf des Jahrhunderts, Fight of the Century, so hieß es, so wurde er benannt, dieser Kampf, in dem Muhammad Ali mit 29 Jahren ein ganz neues Gefühl kennenlernen sollte.
31 Profikämpfe hat er bis dato bestritten, aber er hat noch nie verloren. Am 8. März 1971 sollte sich das aber ändern im Madison Square Garden, verlor er gegen Joe Frazier.
Und diese Niederlage war der Auftakt zu Alis größten Kämpfen in den 1970er Jahren. Dem Fight of the Century folgten dann nämlich noch der Rumble in the Jungle und der Thriller in Manila. Und ja, das waren alles Shows der Extraklasse.
Ja, so auch der Jahrhundertkampf in New York. Ali und Frazier lieferten sich über 15 Runden eine echte Ringschlacht. Beide waren bis dato ungeschlagen. Für beide ging es um eine Börse von 2,5 Millionen Dollar.
Und Ali begann besser, konnte immer wieder Treffer landen, aber Frazier, der besaß unglaubliche Nehmerqualitäten. Der konnte ordentlich einstecken und kam dann aus diesen Trefferphasen wieder gestärkt raus, kam im Laufe des Kampfes immer besser selber durch und traf Ali dann auch immer wieder empfindlich.
Ja, und gewann am Ende dann auch nach Punkten. Ali glückte 1974 dann aber die Revanche und im dritten Fight der beiden, das war am 1. Oktober 1975 auf den Philippinen, da gewann er dann zum zweiten Mal.
Stand jetzt aktuell.
Malte, erinnerst du dich noch an das Lola-Projekt der Formel 1?
Oh ja, das war vor 25 Jahren eine der wohl größten Blamagen in der Motorsportgeschichte. Ein Rennstall, der mit großen Versprechungen, auch großen Ambitionen, zumindest vermeintlich gestartet war, aber dann krachend wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwand, ohne überhaupt je ein Rennen gefahren zu sein.
Lola war ja in der Formel 1 eigentlich ein bekannter Name, war seit 1963 immer wieder in verschiedenen Formen in der Königsklasse involviert gewesen, vor allem als Lieferant für Kundenteams. Aber 1997 wollten sie dann auch als eigenständiger Rennstall das Ganze mal versuchen. Wie kam es dazu?
Also da kam ein bisschen was zusammen. Zunächst mal hatte es in der Formel 1 damals diverse Regeländerungen gegeben und die hatten jetzt mal grundsätzlich die Konzeption eines komplett neuen und wettbewerbsfähigen Autos möglich gemacht. Ja, und da dachte man sich bei Lola, lass uns das doch mal versuchen. Dann hatte man Mastercard als Hauptsponsor an Bord. Das klang erstmal alles richtig gut, aber Mastercard, die wollten dieses Formel 1 Experiment mit Hilfe einer Art Crowdfunding sichern und das hatte dann nicht mehr so richtig funktioniert. Also es gab gleich Geldprobleme und dann wurde auch noch der Start in die Formel 1 von 1998 um ein Jahr auf 1997 vorgezogen, weil nämlich 1997 noch ein zweites Team als Debütant in die Serie einsteigen wollte. Tja, und dann hatte das irgendwie alles nicht richtig funktioniert. Hatte auch was von grenzenloser Selbstüberschätzung, dass man dann einfach dieses Team zum Start verpflichtete, ein Jahr bevor man eigentlich die ursprünglichen Planungen ausgelegt hatte. Also die Vorbereitungszeit war dadurch verkürzt. Der Ford V8 Motor, auf den man setzte, der war eigentlich auch schon zum damaligen Zeitpunkt komplett veraltet. Das Chassis war auch alt, ein bisschen modifiziert worden, war aber kaum getestet worden. Und so kam, wie es kommen musste. Irgendwie nahm das Debakel dann seinen Lauf.
Naja, und beim Qualifying zum Großen Preis von Australien 1997 waren die Lolas abgeschlagen letzter geworden und weil in der Formel 1 ja die 107%-Regel existiert, reichten die 10 Sekunden Rückstand auf die Spitze nicht mal zum Rennen zugelassen zu werden.
Puh. Damit war das Thema Lola dann auch gegessen. Ne? Eine zweite Chance gab es für das Team nämlich nicht. Mastercard hatte dann plötzlich Angst vor einem Imageschaden, stieg einfach aus und damit war das Team insolvent.
Ja, und zwar ohne überhaupt ein Rennen gefahren zu sein. Peinlich, ne? Wäre das heute noch irgendwie in irgendeiner Art möglich und denkbar?
Nee, in der Form nicht mehr. Solche Himmelfahrtskommandos, die gibt es nicht mehr. Zum Glück muss man sagen, das verhindern die aktuellen finanziellen Spielregeln, die Reglements. Also da hat sich seither einiges getan. Denn wenn jetzt ein neues Team in die Formel 1 kommen will, dann muss es sich bereits im Jahr vor dem Einstieg auch schon mal den wirtschaftlichen Regeln der Rennserie unterwerfen und natürlich auch dann die entsprechenden Vorgaben erfüllen. Und dazu gehört mittlerweile ja auch, dass der Kostendeckel eingehalten wird.
Der beträgt in diesem Jahr 140 Millionen Dollar.
Genau, und 2023 soll er noch um weitere 5 Millionen Dollar reduziert werden. Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass es mittlerweile in Formel-1-Autos auch diverse Standardbauteile gibt. Das ist ja auch was, was zur Kostenreduzierung beiträgt. Und das wäre jetzt speziell vor 25 Jahren sehr was gewesen, was dem Lola-Team dann sehr geholfen hätte.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Paralympics, die laufen natürlich in Peking heute weiter. Und Fußball steht auf dem Tagesplan. Champions League mit den Bayern zu Hause gegen Salzburg, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja, und Liverpool empfängt Inter mit einem 2:0 Vorsprung aus dem Hinspiel im Rücken. Eine tolle Siegesserie. 12 Pflichtspielsiege in Folge haben die Liverpooler zuletzt gefeiert. Das ist eine starke Bilanz.
Ja, ob es heute 13 schlägt, das sagt euch dann ganz aktuell das Sportradio Deutschland im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh 7:07 natürlich wieder für euch da. Und dann freuen wir uns, wenn ihr mit uns seid im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Da haben wir für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.